We have a little shop where you can go and arrange an alternative funeral or wedding, or an idea I rather like is the idea of having a funeral before you die. Have you heard of that one? It's so that you don't miss all the eulogies. It's a bit spooky, but I mean, kind of, I wonder if anybody's done it.
Komport Nummer 246, Twitterleaks. Hallo und herzlich willkommen zum 246. Komport, den ich am heutigen völlig verregneten Freitag, dem 14. Januar 2011, aufgenommen habe. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Die sprechende Uhr zu starten. Deswegen dauert das noch ein paar Sekunden, bis ich euch sagen kann, dass wir es...
It is 12:27.
12:27 haben. Jaha. So, das Intro habe ich aus einem speziellen Podcast denn entführt. Das ist auch eine ganz auffällig spezielle Person, aber ich verrate nicht wer und wo, weil, nö, könnt ihr selber rauskriegen. Nummer 32 habe ich mir hingeschrieben. Ja, so, an diesem völlig plitschplatschnassen Tag, der immerhin nicht mehr glitschig und nicht mehr eklig kalt, aber dafür nass ist, habe ich wieder die übliche Dreiteilung aufgenommen, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, Space, Mafia, wobei so viel Mafia war nicht, mit dem lustigen Datenschutz-Kasper. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, das ist dann... Teil 1 Politik, die erste Hälfte mit der Schweinegrippe, die gerade wieder zur Panik aufgebohrt wird, mit Terrormeldungen und mit der Regierung. 9 Grad, drizzlige Low Clouds, kann sein, cool Greetings. Die 9 Grad fühlen sich in beiden Apps wie 9 an und der Wind macht entweder 6 km aus dem Southwest oder irgendwas zwischen 9 und 19. Und ja, ist nieselfieselt. Und ist relativ warm verglichen mit vor allen Dingen letztem Jahr. Ganz böse winterlich kalt. Aber ja. So. Dann soll ich hier noch den Airplane-Mode anschalten. Und dann erwähnen, dass ich wieder da bin. Weil da bin ich wieder. Mit. Verdammt, ich habe das Outline noch gar nicht aufgemacht. Mit erstmal Meldungen vom Grippeschwein. Weil nämlich 3/4 der aktuellen Influenza-Fälle Schweinegrippe wären. Die Schweinegrippe bleibt auch in diesem Winter das dominierende Influenza-Virus. 3/4 aller Grippefälle gingen derzeit auf das Konto des Erregers H1N1, sagte Silke Buda von der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Berliner Robert-Koch-Institut. Die Schweinegrippeviren hätten sich jetzt in den saisonalen Rhythmus eingereiht und würden verstärkt auftreten. Dasselbe sei auch bei früheren Influenza-Pandemien beobachtet worden. Der dieses Jahr neu zusammengestellte Grippeimpfstoff schützt auch vor der Schweinegrippe. Spannende Bonusfrage, sind da auch wieder irgendwelche Wirkverstärker drin? Andere spannende Bonusfrage, heißt das, man braucht den ganzen Tamiflu-Scheiß vom letzten Jahr nicht? Den ganzen Mist, den sie da zusammengemischt haben, der nicht funktioniert? Ist eine Meldung vom letzten Freitag, ganz nebenbei. So, dann gibt's 2 Tote. Mädchen mit Schweinegrippevirus stirbt, auch Mann in Soest tot. Köln, ein 6-jähriges Mädchen mit dem Schweinegrippevirus, ist in Köln gestorben. Das Mädchen wurde im Kinderkrankenhaus behandelt, sagte eine Kliniksprecherin. Ob wegen der Schweinegrippe oder wegen einer anderen Krankheit, ist unklar. Das Kind starb am Wochenende. Der H1N1-Virus wurde bei dem Kind nachgewiesen. Die Schweinegrippe, die Todesursache war, soll die Obduktion zeigen. Klar ist, dass schon im Fall eines 57-jährigen Mannes aus dem Kreis Soest in NRW. Er war durch eine Lungenerkrankung vorbelastet und starb definitiv an der Schweinegrippe. Oder anders ausgedrückt, wir haben mal wieder 2 Fälle, bei denen, wenn man da mal so ein bisschen hinguckt, klar ist, okay, also die Schweinegrippe ist, wenn überhaupt, nur ein Teil des Problems. Na, weil wer schon eine, wie auch immer, geartete Lungenerkrankung hat, der ist natürlich angreifbarer. Na, und bei dem Mädel, also sagen wir mal so, nach der Meldung am Dienstag habe ich davon nichts mehr vernommen. Ja, sie haben also sich mal wieder zwei Todesfälle rausgesucht, wo auch Schweinegrippeviren gefunden wurden. Ja, ich meine, so langsam baut sich bei mir das Bild zusammen, dass da jemand krampfhaft versucht, die Schweinegrippe mal wieder als Habt-Angst-Thema hochzupushen. Es funktioniert nur nicht. 9.10 Uhr. Was ich übrigens nicht mag, ist, dass das Touchscreen beim iPhone mich nicht mehr so dolle mag, wenn es feucht wird. Also so quasi jetzt. Beziehungsweise der Screen ist ja gar nicht das, was feucht ist, sondern die Folie davor. Kommst du zum nächsten Eintrag? Der reagiert echt nicht auf mich. Moment. So, und dann gibt es die Zahl 7. Schweinegrippe wieder auf dem Vormarsch. Köln, die Schweinegrippe ist wieder auf dem Vormarsch. Doppelpunkt. Das Robert-Koch-Institut meldete 7 Tote im Zusammenhang mit einer Infektion von Oktober bis letzte Woche. 7 von Oktober bis letzte Woche. Wow. In der ersten Januarwoche gab es zudem 39 Infektionen mit dem Virus H1N1. Der höchste Wert seit Oktober. Wow, 39. Nur zum Vergleich, wie viel haben wir so in der normalen Influenza-Saison? Pro Woche? Pro Tag? Ja, ich meine, irgendwie würde es mich nicht überraschen, wenn da erstens mehr Infektionen und zweitens mehr als 7 Tote bei rumkommen. Eine Expertin des Instituts sagte, die Besonderheit der Grippewelle sei, dass es verstärkt schwere Verläufe und Todesfälle bei Kindern und jungen Menschen gebe. Rund 3/4 aller Grippekranken sind mit dem Schweinegrippevirus infiziert. Ist eine Meldung von Mittwochabend. Na, 7 Tote, ui. Ja, aber jetzt gibt es ja auch ganz schlimm schwere Krankheitsverläufe. Was heißt denn ganz schlimm schwer? Ha, mal ein bisschen konkret. Müssen sie 3 Tage lang niesen? Na, weil der Schweinegrippevirus ist ja letztes Jahr dadurch aufgefallen, dass er besonders harmlos war im Vergleich zu dem normalen Virus. Oder anders ausgedrückt, wenn man den Schweinegrippevirus hat, dann ist man sogar noch gut dran. Na, aber hey. Und so. Das dazu. Dann gab es wieder die Terror-Ecke, weil auch die ist natürlich wieder voll mit Meldungen. Da gäbe es zum Beispiel die UK-Warnung. Terrorwarnstufe für britische Verkehrsknoten erhöht. London-Verkehrsknotenpunkte in Großbritannien werden laut BBC nun noch intensiver gesichert. Die Terrorwarnstufe sei von substanziell auf hoch angehoben worden, hieß es. Damit werden nun mehr Polizisten auf den Flug- und Bahnhöfen des Landes Streife laufen. Informationen über einen unmittelbar bevorstehenden Terroranschlag gebe es aber nicht. Die allgemeine Terrorwarnstufe bleibt unverändert auf dem zweithöchsten Stand. Das meint, die Behörden halten einen Anschlag für sehr wahrscheinlich. Ist eine Meldung von letzte Woche früh und wirft auch da mal wieder die Frage auf, sie haben also nichts, machen einfach mal ein bisschen Fad. Erhöhen die Terrorwarnstufe. Ja, warum? Na, also, was wird das, wenn es fertig ist? Habt Angst? Das funktioniert mit dem Grippeschwein nicht. Gut, in Großbritannien weiß ich nicht, ob sie da auch das Grippeschwein versuchen. Na, aber, Panik! Warum eigentlich? Wäre es nicht angemessen, dann auch irgendwie zu sagen, ja, wir haben ganz doll sichere Beweise, dass ganz bestimmt irgendwo Terroristen sind, die ganz, ganz doll bestimmt irgendwas Böses machen wollen können? Ja, also das dumme Sicherheitsproblem? Nein? So. Das ist immer noch dieselbe Meldung. Das ist die falsche Richtung? Ich hasse es, wenn der Berührbildschirm mich nicht mehr mag. So, dann gibt's den Gitmoristen, der zur Folter geschickt wurde. Hab ich aus den Radio Wissen Weltnachrichten. Auch Freitag. Guantanamo-Häftling trotz Bedenken nach Algerien überstellt. Die USA haben einen Guantanamo-Häftling trotz Bedenken seiner Anwälte in seiner Heimat Algerien entlassen. Die Anwälte befürchten, dass der Mann in Algerien Folter droht. Dass dem Mann in Algerien Folter droht. Er war wegen Terrorverdachts fast 9 Jahre lang ohne Anklage im Gefängnis in Kuba festgehalten worden. Und anders ausgedrückt, sie haben ihn selber ein bisschen gefoltert und jetzt entlassen sie ihn, damit er dann in seinem Heimatland wahrscheinlich gefoltert werden kann. Wegen, weil der wird bestimmt irgendwas Böses getan haben. Was, warum wir den nicht angeklagt haben? Ja, der wird doch aber bestimmt was Böses getan haben. Wenn wir den doch erstmal im KZ Gitmo einkerkern, dann muss der doch was Böses getan haben. Wir würden doch niemals jemanden einkerkern, der nichts Böses getan hat. Wie, was er Böses getan hat? Nee, das ist geheim. Na, also, ja. So, dann gibt's einen Kontrollfehl aus den Radio-Wissensnachrichten. Frankreich, Reporter schmuggeln zweimal erfolgreich Pistole an Bord eines Flugzeugs. Wo man ja auch meinen würde, also so Dinge, die man nicht an Bord eines Flugzeugs kriegen sollte, weil da ja streng kontrolliert wird. Naja, also Pistole fällt da irgendwie in die Kategorie rein, ich weiß auch nicht. Ein Kohlzug, sagen Sie. Scannen, durchleuchten, abtasten, dank schärferer Kontrollen dauert der Sicherheitscheck am Flughafen inzwischen gerne etwas länger. Doch trotzdem haben es zwei Journalisten aus Frankreich geschafft, die Kontrollen zu überlisten. Das war gestern Abend beim Fernsehsender France 2 zu erleben. Die Reporter testeten die Kontrollen am Pariser Flughafen Charles de Gaulle und in Marseille. Den Journalisten gelang es beide Male, eine 9mm Pistole an Bord zu schmuggeln. In Teile zerlegt und auf zwei Handgepäckstücke verteilt. Einer der Reporter filmte sich sogar selbst dabei, wie er die Pistole später auf der Bordtoilette wieder zusammenbaute. Na, oder anders ausgedrückt, der ganze Terrorfahrt hat nicht so weit funktioniert, dass er tatsächlich erfolgreich kontrolliert würde. Da können Sie die Kontrollen eigentlich gleich sein lassen. Ist auch eine Meldung, die ich hier am letzten Freitag reingeklebt habe. Am Samstag habe ich dann das Killerpäckchen eingepackt. In den USA ist erneut in einer Poststelle ein Päckchen in Flammen aufgegangen. Stückchen später sprachen die Meldungen dann von Explosionen. Bei dem Zwischenfall in Washington wurde nach Polizeiangabe niemand verletzt. Die Sendung war an Heimatschutzministerin Napolitano adressiert. Am Vortag hatte sich im Bundesstaat Maryland in den Poststellen zweier Regierungsgebäude ebenfalls Päckchen entzündet. Ui. Also die Päckchenbauer sind zu blöd, Päckchen zu bauen, die dann erst sich entzünden, wenn sie auch in den Händen der Empfängerin gelandet sind. Die im Zweifelsfall die Päckchen sowieso nicht kriegt. Aber hey. So, dann gibt's eine Zirka-Anzeige. Da hat nämlich ein Richter am Oberlandesgericht Karlsruhe eine Anzeige aufgegeben gegen Zirka und die anderen Geheimdienstpfeifen wegen Beihilfe zum Mord. Und zwar geht es da um die Geschichte, die irgendwie in den Meldungen so überhaupt nie auftaucht, dass nämlich US-Drohnen einen deutschen Staatsbürger ermordet haben. Weil der hätte ja ein Terrorist sein wollen können, dürfen, haben, tun. Und das ist eine Vorabmeldung von Spongel. Vom Verdacht der Beihilfe zum Mord an Benjamin E. betroffen seien unter Umständen auch die Verantwortlichen der Verfassungsschutzämter und des Bundesnachrichtendienstes. Die Strafanzeige soll klären helfen, ob deutsche Sicherheitsbehörden im Vorfeld des Drohnenangriffs Informationen an die USA weitergegeben haben, die zu dem tödlichen Schlag führten. Weil wenn sie das getan haben, dann ist das also mindestens Beihilfe zur Tötung. Um nicht zu sagen Mord. Na, weil wenn bewusst jemand erschossen wird, dem niemals irgendwas auch nur ansatzweise vorgeworfen wurde, weil wenn dem was hätte vorgeworfen werden können, dann hätte man den ja festnehmen können, das fällt in die Kategorie Mord. Und Beihilfe zum Mord ist, glaube ich, auch schon strafbewehrt. Also Herr Zirke, ziehen Sie sich mal besser warm an. Na? Beziehungsweise da wird wahrscheinlich irgendwie nichts bei rumkommen, aber die Begründung wird dann interessant, vor allen Dingen, weil es ein Richter am OLG ist. Das heißt, den können Sie nicht mit einem blubberbla heiße Luft wegkrümeln, sondern das, was Sie da krümeln lassen, das wird dann juristisch auch schon ein bisschen mehr Hand und Fuß haben müssen. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass der Mann durchaus durch die pseudo-juristische Argumentation durchguckt und sagt, hey, das klären wir jetzt aber nochmal vor Gericht. Ja? Also mal ganz davon abgesehen, dass das ja eigentlich schon längst der Fall fällig gewesen wäre, aber hey, immerhin. Habe ich mir hier am Samstag reingeklebt. So, dann gibt's die Verschweigedienen. Offiziell gelobte die dänische Regierung eine gründliche Untersuchung der illegalen Gefangenentransporte des US-Geheimdienst CIA und versprach in Washington entsprechend nachzubohren. Inoffiziell ließ Kopenhagen die US-Kollegin verstehen, dass man gar keine Antwort wünschte. Schreibt die FR. Dieses Doppelspiel geht aus vertraulichen Berichten der US-Botschaft hervor, deren Inhalte die Zeitung Politiken unter Zugriff auf von WikiLeaks veröffentlichte Dokumente nun enthüllt. So setzte die Regierung eine aus 48 Beamten bestehende Arbeitsgruppe ein, mit dem klaren Ziel, die Sache unter einem Papierberg zu begraben. Die guten Beziehungen zwischen Rasmussen und Bush sollten durch die Affäre nicht belastet werden. Zwar hatte der US-Präsident seinen dänischen Adlaten versichert, dass dieser alle relevanten Informationen bekommen werde, Doch das Resultat war die US-Standardantwort. Die Vereinigten Staaten geben keine Auskünfte über spezifische Flugzeuge oder deren Ziele. Na, also die CIA-Entführungsgeschichte. Offiziell haben die denen gesagt, jetzt sagt uns, was ihr gemacht habt. Denen offiziell haben sie gesagt, ja, aber sagt uns das lieber nicht. Haltet's geheim. Ha, interessant. Die Dänen haben also offiziell so getan, als hätten sie ein Interesse an der Aufklärung, real aber nie ein Interesse dran gehabt. Interessant. Und nun fordert die dänische Opposition und die Grünen und grönländische Politiker erneut eine Untersuchung, wobei diesmal nicht die Rolle der CIA, sondern der dänischen Regierung im Mittelpunkt steht. Und natürlich bestreitet die alle Vorwürfe und das war doch niemals so. Das ist doch glatt gelogen. Ist klar. Wenn das gelogen war, wo ist denn das Aufklärungsergebnis bzw. ein Zwischenstand? Na? Wenn das doch so gelogen war, dann kannst du doch sicherlich irgendwie was Handfesteres als ja, wir wollen dann mal irgendwann untersuchen, rausrücken. Na? Habe ich mir am Montag reingeklebt. Touchscreen und Regen vertragen sich nicht. So, dann sind die Spanier übrigens unfriedlich. Und zwar eher die Regierung, weil die spanische Terrororganisation ETA hatte einen dauerhaften Waffenstillstand angeboten. Und die spanische Regierung, die weist allerdings das Angebot zurück. Die Waffenstillstandserklärung der baskischen Untergrundorganisation ETA reicht aus Sicht der spanischen Regierung nicht aus. Innenminister Alfredo Pires Rubalcaba sagte, sie markiere nicht das Ende des bewaffneten Kampfes. Die ETA hatte zwar erklärt, die Waffen dauerhaft ruhen zu lassen, nicht aber, dass sie ihre Waffen auch abgeben wird. Also man könnte ja erstmal damit anfangen, ne? Und dann könnte man ja sich von da aus vorarbeiten, weil wenn sie sagen, sie setzen die Waffen eh nie wieder ein und das auch ganz hoch und heilig versprechen, dann ist das zumindest schon mal mehr, als was sie haben, wenn sie sagen, nee, also das reicht uns auch nicht. Wir bringen euch alle weiter um. Na, also ist mir jetzt irgendwie nicht so ganz klar, was das eigentlich werden soll, wenn es fertig ist. Warum man auf dieses Angebot nicht einfach mal eingehen kann. Aber ja, dann gab es am Dienstag De Terrier, der weiter terrorisiert, weil er sieht nämlich immer noch gar keine Entwarnung und überhaupt keine Chance, dass irgendwas besser werden könnte. Die Gefahr islamistischer Terroranschläge in Deutschland ist nach Einschätzung von Bundesterrorminister Thomas de Maizière noch nicht gebannt. Die Sicherheitsmaßnahmen würden vielleicht dann zurückgefahren, wenn er es für richtig halte, also nie. Na? Wie war das? Schäuble war der, der uns ja immer dauernd unter Terror gehalten hat, aber de Maizière ist ja ganz anders. Nein, ist er nicht. Und ich weiß nicht, wer auf die dumme Idee gekommen ist, dass de Terrier irgendwie anders sein könnte. Der hat doch schon zu seinen Zeiten als Kanzleramtsminister Scheiße gesabbelt. Na, also, heute sei das noch nicht der Fall, sagte der Minister im Deutschlandradio. Ja, reicht mir schon. Hau ab. Ist eine Meldung von Dienstag, wie ihr sagt. So, dann gibt's eine Schüleranzeige. Hatte ich via Herrn Kuri aus der Hannoverschen Allgemeinen rausgelesen. Und zwar gab es da einen Fall, dass ein türkischstämmiger, was mal das jetzt in konkret heißt, Schüler für längere Zeit von Beamten des Staatsschutzes überprüft wurde. Beweise für die Behauptung der Lehrerin, dass er nämlich ein böser Terrorist sei, fanden sich nämlich nicht. Und jetzt hat sich die Fraktion der Grünen im Landtag in der Geschichte des 21-Jährigen angenommen. Diese Aktion hatte weitreichende Folgen für den jungen Menschen. Wir werden unsere Fragen an die Landesregierung zu diesem Fall in einer kleinen Anfrage, bla bla. Im Juni 2008 sollte der Schüler nämlich im Fach Werte und Normen der Oberstufe eine Arbeit zum Weltethos verfassen. Das Projekt des Theologen Hans Küng versucht, ein knappes Regelwerk aus den Grundforderungen aller Weltreligionen aufzustellen. Und der Schüler setzte sich jetzt kritisch mit dem Klausurstoff auseinander, weil der Weltethos komme nämlich zu spät, schrieb der Schüler. Man habe die Menschen bisher zu frei leben lassen, als dass sie jetzt ein solches Regelwerk anerkennen würden. Außerdem könne man einem Christen nicht plötzlich vorschreiben, Teile der islamischen Werte anzuerkennen, fügte er als Beispiel an. Daraufhin hat eine Ethiklehrerin gesagt, Mensch, das heißt, der ist ein schlimmer Terrorist. Und ist nicht zur Schulleitung gegangen, ist nicht zum Schüler gegangen. Nein, ganz im Gegenteil, sie ist zur Polizei gerannt. Hat ihn angezeigt. Um ihm eine reinzuwürgen, vermute ich mal. Und zu meiner Zeit hat man das noch mit schlecht korrigierten Arbeiten gemacht. Ja, so schlecht korrigiert, dass man die Nicht-Fehler da tatsächlich auch drin finden konnte. Hui. Diese Formulierungen ließen die Lehrerin offenbar annehmen, der Schüler beschäftige sich mit radikalem Gedankengut. Ein Trugschluss. Ich missachte Terrorismus in jeglicher Form, sagte der Schüler am Mittwoch der HAZ. Hätte sie mit mir gesprochen, wäre das alles nicht passiert. Doch die Lehrerin suchte nicht den Kontakt zu dem Heranwachsenden. Stattdessen schickte sie der Polizei einen Brief mit Anschuldigungen. Und das findet auch der Direx übrigens nicht lustig, weil also im absoluten Minimalfall hätte er ja wenigstens informiert sein wollen. Das Einzige, wie er informiert wurde, war, dass der Schüler dann nämlich vom Staatsschutz befragt wurde, wie es denn sein kann, dass er so ein schlimmer Terrorist sei, woraufhin der dann gemeint hat, ach, haben sie einen Brief von der dummen Lehrerin gekriegt. Ja, da können wir natürlich nichts zu sagen. Also das Übliche. Und übrigens, seine Strafanzeige gegen die Pädagogin wegen Verleumdung wurde von der Staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt. Da würde mich mal die Begründung interessieren. Na, eine Lehrerin beschuldigt einen Schüler auf einer sehr dünnen Basis, er sei ein ganz doll schlimmer Terrorist, spricht mit niemandem, insbesondere nicht dem Schüler, und das ist schon in Ordnung. Hey, Mensch, dann Herr de Terrier ist auch ein ganz schlimmer Islamist. Na, habe ich zwar keine Beweise für, aber der wird bestimmt ein ganz doll schlimmer Terrorist sein. Und dann wird auch eingestellt, wetten? Däh. So, dann gab es den Obankma, weil Obama nämlich einen Wall Street Banker zum Stabschef macht. Eigentlich hätte man ja meinen können, okay, also die Bankerpfeifen, da könnte man ja irgendwie begründet dagegen sein. Aber nein, Herr Obankma, Kleingeld, an das wir glauben können. Eigentlich galt Barack Obama bislang vielen Beobachtern als Gegner der Wall Street, aber nach dem für die Demokraten desaströsen Wahlen im Herbst geht er auf Kuschelkurs mit Big Business. William Daley, bislang Manager bei JP Morgan, wird sein neuer Stabschef. Dass Obama einen Wirtschaftsexperten mit Politerfahrung ins Boot holt, gilt in Washington als cleverer Schachzug. Doch Daley ist nicht die einzige neue Personalie im Weißen Haus mit Wall Street-Hintergrund. Schrub das Handelsblatt. Und ich packe mich an den Kopf und frage mich, was zum Kuckuck. Ja, aber hey. So, dann gibt's die Regierung. Da hätten wir erstmal die C-Steuersenke U. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag hat auf ihrer Klausur im bayerischen Wildbad Kreuth ein Konzept zur weiteren Steuerentlastung der Bürger vorgelegt. Dabei geht es um ein Volumen von 5 bis 7 Milliarden Euro. Es soll hauptsächlich über niedrigere Einkommenssteuern erreicht werden. Die Pläne sollen nach dem Willen der CSU von der Koalition 2012 oder 2013 umgesetzt werden. Was dann irgendwie bei mir die Frage aufwirft, wie das denn finanziert werden soll. Ja, eine Frage, die sich ja durchaus ab und zu mal stellen kann. Ja, was finanziert? Das müssen wir noch finanzieren? Nein, das müssen wir doch nicht finanzieren. Da reicht es doch, dass wir sagen, hier Steuersenkungen. Ja, also ein bisschen anders ausgedrückt, die CSU ist genauso eine Nullthemenpartei wie die FDP. Nun gut, die CSU tritt ja auch nur in Bayern an. Von daher kann ich da nicht mal mehr ein lautstarkes Nicht-Wählen fallen lassen. Also kann ich schon, aber die kann man ja nur in Bayern nicht wählen. Überall sonst kann man sie ja gar nicht wählen. So, dann ist die CSU übrigens auch die VDS-Vorderpartei. Die CSU-Bundestagsabgeordneten haben die sofortige Einführung der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung gefordert auf ihrer Klausurtagung im Wildbad Kreuth. Beschloss die Landesgruppe ein entsprechendes Papier. Darin heißt es, die Erhebung und Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten sei ein wichtiges Instrument zur Aufklärung und Verhütung terroristischer Straftaten sowie im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Könnt ihr behaupten. Ja, dummerweise sind die Zahlen, die es gibt, die Statistiken, da völlig anderer Meinung. Aber hey, ist sogar ein bisschen Nebel. Also über dem Grünzeug. Na, so. Dann gibt's den Ramsauer. Der ist nämlich verärgert über die Bahn. Was nämlich rausgekommen ist, dass sie sparen. Verkehrsminister verärgert über die Bahn. Berlin, Chaos bei der Bahn. Für womögliches Fehlverhalten droht Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer den Verantwortlichen nun mit einem Nachspiel. Wenn sich herausstelle, dass es vermeidbares Chaos gegeben habe, müsse es Konsequenzen geben, sagte er der Blöd am Sonntag. Die Probleme der vergangenen Wochen seien Ergebnis eines jahrelangen Sparkurses bei der Bahn. Und wo kommt dieser Sparkurs her? Weil eine Regierung, an der übrigens auch die christlich zensierenden Vollidioten beteiligt waren, auf Krampf unbedingt eine Die-Bahn an die Börse bringen wollte. Daraufhin hatte ein Herr Bahnchef, ein Herr Medorn, die Bahn krank gespart. Na? Weil Sparen funktioniert einfach nicht. Übrigens, Portugal hat sich gerade in die Krise wieder zurückgespart. Fällt mir gerade so siebenteils ein. No? Aber hey, die haben also nur getan, was das Ministerium von ihnen wollte. Das Ministerium hat gesagt, spart, koste es, was es wolle. Ja, es hat gekostet. Und zwar Leistung. Huch. So, auch von Samstag, Westerbrülle, ein Thema mal wieder. FDP-Chef Guido Westerbrülle hat den Vorstoß der CSU für rasche Steuerentlastungen begrüßt. Er sei hoch erfreut, sagte Westerbrülle dem Magazin Focus. Wenn sich durch die Konsolidierungspolitik neue Spielräume ergäben, sollten sie als erstes für eine Entlastung der Mittelschicht genutzt werden. Wenn sich Spielräume ergeben, wie wär's denn damit? Ihr baut eure verfickten Schulden ab, dann habt ihr nämlich hinterher noch viel mehr Spielraum. Nein, das ist keine kurzfristige Politik, das ist dann mittel- bis langfristige Politik. Aber hey, mittel- bis langfristig braucht die FDP sowieso nicht mehr planen, weil, so wie es im Moment aussieht, wird sie bei der nächsten Wahl nicht mehr in den Bundestag kommen. Ja, aber hey. So, dann ein absoluter Brüller. Westerwelle verlangt von Kabul mehr Kampf gegen Korruption. Kabul, Außenminister Guido Westerwelle, hat von der Regierung in Afghanistan mehr Anstrengungen gegen Korruption und Drogenhandel verlangt. Westerwelle, Kampf gegen Korruption. Herr Westerbrüller, was ist mit Mövenpick? Was ist mit Ihren Mitreisenden? Ha? Schon vergessen? Nein? Also ich meine, das kann er irgendwie versuchen, bei Leuten abzuziehen, die keine Ahnung haben, was in den letzten Jahren gelaufen ist. Na, was ist hier mit dem DVAG, wo er immer noch als Außenminister Guido Westerbrülle auftritt, von denen er bis vor der Wahl bezahlt wurde. In einer Höhe, die, keine Ahnung, ist ja nicht veröffentlicht, wie hoch es wirklich war. Im Zweifelsfall Preisstufe 3, mehr als 7.000. Und zwar im Zweifelsfall für jede einzelne Rede. Guten Tag. Oh, das war ein Rede. So. Dann hat Westerbrülle sich auf Werbereise auch mal wieder nach Afghanistan begeben. Natürlich. Ist in Kunduz aufgeschlagen und hat nach Gesprächen mit Bundeswehrangehörigen betont, die Soldaten hielten die Freiheit und die Sicherheit für die Freiheit und Sicherheit Deutschlands ihren Kopf hin. Die Freiheit wird am Hindukusch verteidigt, weil, sogenannter Krieg. Ja. Am Ehrenhain für den gefallenen deutschen Soldaten legte er einen Kranz nieder. Westerbrülle will auch mit dem neuen Gouverneur der Provinz zusammenkommen, um denen dann zu erzählen, dass Korruption böse ist. Also, Westerbrülle war in Afghanistan und hat heiße Luft von sich gegeben. Fährt jetzt irgendwie jeder Vollidiot nach Afghanistan? Ich meine, Merkel ist auch schon gewesen. Also von daher, ja, es fährt jeder Idiot nach Afghanistan. Ich meine, die Soldaten, das dürfen sich doch langsam auch verarscht fühlen. Dann, der Ramsauer hat zwar noch rumgebrüllt, aber hey, die Bahn ist ja irgendwie verpflichtet, 500 Millionen Dividende an ihren einzigen Aktionär, der Staat, abzugeben. Und da lassen sie sich auch irgendwie nicht von abbringen. Ungeachtet der Probleme bei der Deutschen Bahn beharrt der Bund darauf, dass das Unternehmen jährlich bis 2014 etwa 500 Millionen Euro Dividenden an den Haushalt abführt. Ja, mit festgesetzten Dividenden, das gibt's in der freien Wirtschaft. Ja, das sind die sogenannten Heuschrecken. Die Unternehmen, die nämlich Unternehmen ausquetschen. Nur fürs Geld. Ja, die Bahn hat offensichtlich Probleme mit ihrer Infrastruktur. Ganz offensichtlich. Und anstatt dann die Bahn die Chance zu geben, ihre Infrastruktur zu retten, bestehen jetzt alle darauf, dass die Bahn doch gefälligst Geld zu zahlen hätte. Ja, so wird das nichts. Herr Ramsauer. Man kann nicht irgendwie beides haben. Und dann hat er allerdings noch versprochen, dass ja von dem Geld oder in konstantem Volumen Verkehr gefördert würde. Ja, Autobahnen. Die Bahn hat da nichts von, wenn da Autobahnen, Brücken oder was weiß ich nicht gebaut werden, es sei denn, es sind irgendwelche Bahnbrücken. Und auch davon hat die Bahn erstmal nichts. Weil die Infrastruktur ist marode. Da müsste man jetzt einfach mal Geld in die Hand nehmen und müsste mehr Werkstattplätze bauen. Müsste die Züge, die eigentlich alle schon auseinanderfallen, wenn man sie scharf anguckt und deswegen alle 2 Minuten in der Werkstatt nachkontrolliert werden müssen, ob sie schon auseinandergefallen sind, vielleicht mal irgendwie intensiver warten. Na, keine Ahnung, ob das geht. Aber indem man sie ausbluten lässt, wird die Bahn beim nächsten Winter wieder völlig überrascht davon sein, dass da Schnee liegt. Und dass es glatt ist. Ja, aber hey, ist eine Meldung von Montag. Auch von Montag kommen die Länder, die mehr Geld für die Bahn wollen. Nach dem Winterchaos auf der Schiene haben die Länder vom Bund einstimmig mehr Geld für einen besseren Bahnbetrieb verlangt. Ich meine, ist ja auch lustig. Da äußern sich die Politiker, die in der letzten Legislaturperiode noch die Bahn dazu verdonnert haben, immer Geld abzudrücken. Aber hey, vielleicht hätten sie ja mal was gelernt. Nein, Politiker und was lernen, das fällt in die Kategorie, wenn das passiert, dann ist das ein Tag, den man sich farbig im Kalender markieren kann. Also eher selten. So, am Dienstag gab es dann Dürfer heimlich her. Der ist nämlich bei D-Radio Wiesen aufgelaufen und hat heiße Luft von sich gegeben. So von wegen, ja, es müsste doch aber ein Recht auf Geheimnisse geben. Für den Staat, weil der Staat ja ein persönliches Datenschutzinteresse an seinen persönlichen Geheimnissen hat oder so ähnlich. Bundesinnenvollidiot Thomas de Maizière hält die Veröffentlichung von vertraulichen Informationen durch die Internetplattform WikiLeaks für verantwortungslos. De Maizière sagte bei D-Radio Wissen, ebenso wie Familien und Unternehmen brauche auch der Staat Geheimnisse. Der kleine Unterschied zwischen Familien und Unternehmen, also ein Unternehmen, was seinem Unternehmenschef Sachen verheimlicht, das wird nicht lange am Leben sein, weil da irgendwann der Unternehmenschef dann die große Axt rausholt. Ein Staat, der seinen Auftraggebern, den Bürgern, Geheimnisse vorenthält, und zwar wichtige Geheimnisse. Na, da meine ich jetzt hier nicht irgendwie, ja, blub, Merkel ist dumm und Westerwelle ist einthemig und so, das sind ja keine Geheimnisse, das ist ja richtige Geheimnisse, ne? Das geht nicht. Aber hey, er hat dann da so heiße Luft von sich gegeben, also mal ganz davon abgesehen, dass er nur geschwafelt hat. Also zumindest das, was ich da im Interview vernommen habe, das war irgendwie nur Geschwafel. Aber hey, so, dann ist die erste Harzrechnung rausgefallen. Habe ich aus der Süddeutschen rausgeklaut, beziehungsweise via irgendwo anders aus der Süddeutschen. Das Arbeitsministerium rechnete zunächst die Hartz IV- und Sozialhilfebezieher selbst heraus, um sogenannte Zirkelschlüsse zu vermeiden. Dann zog es die übrigen Einkommensschwächsten 15%, vorher waren es 20, also die untersten 15 statt den untersten 20 und nochmal ein bisschen weniger, der Haushalte heran, um den Hartz IV-Satz zu ermitteln, wo da übrigens auch Aufstocker mit bei waren, die also auch nur Hartz IV-Level bzw. ganz knapp drüber am Ende hatten. Bislang dienten aber nach Herausnahme der Sozialhilfeempfänger jeweils die unteren 20% als Basis. Ein finanziell gewichtiger Unterschied, denn die Gruppe der unteren 15% hat logischerweise ein geringeres Einkommen als die unteren 20% der Haushalte. Die SPD-geführten Länder, auf deren Stimmen das Regierungslager vom Bundesverfassungsgericht geforderte Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze angewiesen ist, forderte deshalb das Arbeitsministerium auf neu zu rechnen, in der Variante, wie es denn nämlich sich eigentlich zuletzt gehörte. Ergebnis 35 Euro mehr als jetzt. Außerdem sollen zusätzlich vorher die Aufstocker herausgenommen werden, also Hartz-Empfänger, die staatlichen Grundsicherung erhalten und einen Mini-Teilzeit- oder Vollzeitjob haben. Schließlich unterscheidet sich das Lebensniveau dieser Menschen, die dazu verdienen, kaum von denen, die allein von Hartz IV leben. Die Rohdaten dieser Neuberechnung liegen nun vor und anhand dieser hat der Paritätische Wohlfahrtsverband errechnet, der neue Hartz-IV-Satz würde demnach 394 und nicht 364 Euro betragen. Nochmal 30 Euro drauf. Na, das macht dann schon noch einen Unterschied, wenn man denn mal richtig rechnet. Ja, und hat aber Censosula da schon drauf reagiert. Sie sei nämlich gegen eine Hartz-IV-Neuberechnung. Bundesarbeitsministerin Censosula von den Laien hat Forderungen der SPD nach einer Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze um 35 statt 5 Euro zurückgewiesen. Die Wünsche der Opposition würden die Regelsätze nicht verfassungsfester, sondern nur teurer machen. Forderung des BVFG war fundiert errechnet. Und wenn man die Berechnungsgrundlage einfach mal unterwegs komplett ändert, dann läuft das bei mir nicht mehr unter fundiert errechnet, sondern wir haben so lange an der Berechnungsgrundlage geschraubt, bis Sätze rauskamen, die ungefähr das waren, was wir haben wollten. 9:40 Uhr haben wir nebenbei. sagte die Ministerin in Berlin. Sie reagierte damit auf Forderungen, die Rechnungsmethode bei Ermittlung des Regelsatzes abzuändern. Nee, nicht abzuändern, sondern die Rechnungsmethode wieder so einzusetzen, wie sie früher mal war. So, wie es sich eigentlich gehört. Beziehungsweise eigentlich gehören tut es sich ja nochmal ganz anders, indem man nämlich den Bedarf anhand eines Warenkorbs ermittelt. Und dann einfach sagt, okay, so, das ist das, was Grundbedarf ist. Wie viel Geld braucht man denn heute, um diesen Grundbedarf erwerben zu können? Na ja, man wird nicht jeden Tag eine neue Waschmaschine brauchen, von daher kommt die nur anteilig mit rein. Aber das wäre eine Methode, die tatsächlich den Bedarf ermitteln würde und nicht, was haben die Leute denn jetzt? Ja, es gibt Leute, die haben gar nichts. Ja, ich meine, der größte Brüller ist noch eine Geschichte, dass es irgendwo, fragt mich mal wo, da gibt es eine schwangere Frau, die aus Gründen, die mir jetzt gerade nicht einfallen wollen, auf null runtergekürzt wird. Null. Und dann kriegt sie noch nicht mal mehr irgendwelches Fahrtgeld, um zum Amt fahren zu können, weil das sei ja in den Hartz-IV-Sätzen nicht drin, im Regelsatz, den sie aber nicht kriegt. Weil sie nämlich auf null runter sanktioniert wird. Weil, wie war das? Sie hatte sich gewagt, einen 1-Euro-Job nicht annehmen zu wollen, bei dem sie fundiert der Meinung war, dass das mit ihrer Schwangerschaft sich nicht verträgt. Ja, aber hey! Ja, und Zensosola schwafelt also hier einen von, also mehr Geld gibt's aber auf gar keinen Fall. Ja, dann geh doch weg. So. Dann gibt's hier noch. Gibt's hier noch? Ach komm, den Rest, den lassen wir. Den Rest, den lassen wir für Teil 2. Dann gibt es nämlich jetzt Musik. Und zwar von Alison Krow. Gibt es den 5. Titel aus dem Album Leiser Song Plastic Songs. 2 kommen noch aus dem Album. Der heißt Dark Blue. Ist 3 Minuten 54 lang. Gefunden bei Jamendo. Creative Commons lizenziert da. Völlig legal. Gefolgt von Neues aus der Anstalt Nummer 33 aus dem März. Sponsoring. Ist 4 Minuten 21 lang. Ich weiß jetzt so spontan gar nicht mehr, was da drin vorkam. Ist egal, wenn ich es ausgesucht habe, wird es schon passen. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können, wie ich durch den Plitschplatschregen wandere. Immerhin ist es heute nicht glatt. Letzte Woche bin ich ja noch mal einmal ausgerutscht und hingeflogen. Da hinten. Aber hey. So, genau, dann könnt ihr mich auch wieder mit Feedback bewerfen, indem ihr zum Beispiel, was jetzt noch niemand getan hat, seit ich meine Feedback-Vorderkampagne aufgestellt habe, mal bei iTunes Bewertungen hinterlasst. Mit, also am liebsten natürlich ganz doll vielen Sternchen. Weil da hat sich seit geraumer Weile so irgendwas Größenordnung ein Jahr auch nicht mehr viel getan. Jaha. So, genau. Und dann sage ich viel Spaß mit Dark Blue von Alison Krow und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Circle around the ocean, target where I'll drown. But they had me drifting, bloated and upside down, floating away from prison, shattering my last shell, finally getting to escape, floating away from my
And in this same whirlpool, and in this same maze, an unending battle in a tireless haze. Now raise your swords in fear now, and forget your tears lashing out.
Wissen Sie, in der Anstalt wird immer so über Guido Westerwelle hergezogen. Das sollten wir nicht machen. Wissen Sie, wir sehen das gerade, wenn wir über Guido Westerwelle zu sehr herziehen, dann kommt er erst richtig in Fahrt, da kommt er gar nicht mehr runter vom Gas, da ist er nicht zu bremsen, da klemmt irgendwas, das erinnert mich an Toyota. Wir brauchen eine Rückrufaktion für Guido Westerwelle. Wissen Sie, wir sollten von den Politikern auch nicht immer Unmögliches verlangen. Die Verzwickung von Wirtschaft und Politik. Sehen Sie mal, wenn in allen Regierungsfliegern nur noch Wirtschaftsvertreter mitfliegen, die noch nie für eine Partei gespendet haben, da wird es auch bei Angela Merkel im Flieger sehr, sehr einsam. Ja, und deswegen hat sie ja Guido Westerwelle den Rücken gestärkt. Das hat sie auch bei ihrem Rentner Rüttgers gemacht. Das ist eben ihre Politik. Und wir sollten sie nicht dafür kritisieren, dass sie zu ruhig ist. Sie weiß einfach, wie es geht. Sehen Sie mal, Angela Merkel, das ist doch eine geniale Entwicklung. Bedenken Sie mal, Angela Merkel ist vor gut 20 Jahren zum ersten Mal überhaupt mit einer Banane in Berührung gekommen. Und jetzt hat sie daraus eine ganze Republik geformt. Die Banane, das ist das Symbol für Schwarz-Gelb. Auch von der Farbe her, man muss sie nur lang genug reifen lassen. Deswegen hält sie ja auch an der Koalition fest und an solchen Leuten wie Philipp Rösler, unserem Gesundheitsminister, der gerade hintenrum die Kopfpauschale im Gesundheitssystem einführen wollte. Philipp Rösler, ich finde das ja ganz klasse, dass wir vietnamesische Waisenkinder aufnehmen. Aber dann muss man auch darauf achten, dass sie nicht in einem kriminellen Biotop wie in der FDP aufwachsen. Wie Philipp Rösler jetzt mit völlig untauglichen Mitteln versuchen will, die Arzneimittelpreise zu senken, da kriegt man ja schon beim Zugucken Schmerzen, da brauchen wir noch mehr Schmerztabletten, da wird das noch teurer. Im Endeffekt will doch Rösler mit der Gesundheit das machen, was Riester mit der Rente gemacht hat. Erinnern Sie sich noch an Riester, den Erfinder des gleichnamigen Rentenbetrugs? Nicht? Der hat gesagt, wir brauchen eine private Zusatzrente. Und so wie die öffentliche Rente kaputt gewirtschaftet und kaputt geredet wurde, war das auch bitter nötig. Ja, die Versicherungswirtschaft verdient da prima dran. Und jetzt darf Riester gut bezahlte Vorträge bei der Versicherungswirtschaft halten, um seine Rente aufzubessern. Und deswegen sagen ja viele Leute, was soll ich mit einer Riester-Rente? Ich will Riesters Rente. Ja. Nicht? Und deswegen drängen so viele junge Menschen wie Herr Rösler in die Politik. Da ist die Altersversorgung einfach geregelt. Da ist immer was drin. Da können Sie als Totalversager noch in Brüssel landen, im politischen Endlager. Und können sich mit Herr Oettinger auf Englisch unterhalten. Ja? Wissen Sie, Politik bei uns braucht Sponsoring. Die Parteien haben einfach nicht genügend Geld. Die Parteien stellen ja nicht irgendwas her, was man auf dem Markt verkaufen könnte. Ja, Sponsoring geht so, die Parteien bekommen von der Wirtschaft das Geld, um die Gesetze so zu machen, dass die Geschäfte laufen. Und dieses Geld brauchen die Parteien dann dringend für den Wahlkampf, damit wir sie trotzdem noch wählen. Das ist teuer. Allein die Wahlplakate, versuchen Sie mal, Guido Westerwelle so zu fotografieren, dass der gewählt wird. Ich habe nichts gegen Sponsoring, ich bin nur gegen diese Heimlichtuerei. Sponsoring, das haben wir im Sport auch. Ja, aber dann sollen wir es in der Politik auch so machen, wie es im Sport ist. Im Sport, da steht auf dem Trikot schon drauf, wie der Sponsor heißt. Bei Schumi, der hat den ganzen Anzug voller Bilder mit Sponsoring-Schriften. Ja? Und wenn wir jetzt bei diesen ganzen Westerwelles den Röslers und den Rüttgers auf dem Anzug überall draufschreiben, woher das Geld kommt, da sehen wir doch sofort, was da im Anzug ist. Da erkenne ich schon bei jeder Bundestagsrede am Trikot, was die mir sagen wollen. Ja, wir müssen das im Bundestag so machen wie in der Bundesliga mit Bandenwerbung. Bande, das ist auch genau der richtige Ausdruck.